So, hallo liebe Freundinnen und Freunde des wahren Guten Schön. Ich habe euch wieder mal ein paar Lieblingsbücher mitgebracht, die ich euch wärmstens ans Herz legen möchte. Ja, das erste, was ich euch mitgebracht habe, ist dieses hier. Das ist hier so ein richtiger Schinken, so ein richtiger Uschi. Hat 700 irgendwas, schieß mich tot, Seiten. Autor Wilkie Collins. Wilkie Collins, habt ihr das schon mal gehört? Wilkie Collins, ja. Ich hatte nichts davon gehört, bis mir in unserem Bücherregal, ich weiß gar nicht, woher das gekommen ist, das Geheimnis des Myrtenzimmers, so hieß das Büchlein, in die Hände fiel. Und das habe ich verschlungen. Völliger Page-Turner. Und ja, in der Folge habe ich dann so ziemlich alles, was ich von Wilkie Collins in die Finger gekriegt habe, verschlungen. Und zwar war das eine, ich glaube eben dieses hier, auch eine sagenhafte Urlaubslektüre. Nicht wahr? Das ist einfach wunderbar. Und zwar, jetzt ganz langsam, von vorne angefangen. Wilkie Collins ist ein männlicher Autor. Der Name ließ es bei mir zumindest nicht sofort vermuten. Des 19. Jahrhunderts, englischer Autor des 19. Jahrhunderts. Und das ist im Grunde eine Spielart der englischen Romantik, wenn man so will. Aber eine sehr verspielte Spielart der Romantik, also nicht so düster. Ich meine, Mary Shelleys Frankenstein, das ist ja auch englische Romantik, nicht wahr? Und so, das ist schwerblütig und so weiter. Das ist ein bisschen leichter, aber es ist keineswegs seicht. Also ich möchte keineswegs, dass da jetzt irgendein falscher Eindruck entsteht. Das wäre so eine leichte Lektüre. Der rote Schal, englischer Originaltitel Armadale. Was ist das jetzt? Ein Kriminalroman, aber mit rätselhaften Elementen, mit wahnsinnig spektakulär interessanten Personen, die aus der Innenperspektive geschildert werden. Also keineswegs irgendwie so ein, ja, so ein 0815, so ein Krimi. Es ist kein Krimi, sondern das ist literarische Kriminalliteratur. Das ist doppelt, das ist gemoppelt, das merkt ihr schon nicht mal. Um zu betonen, wie literarisch das kommt. Ja. Und gleichzeitig ist es super unterhaltsam und sauspannend. Das ist ein Page-Turner. Man will wissen, wie es weitergeht. Wie lösen sich diese ganzen Rätsel und Verstrickungen auf? Ja, die düsteren Geheimnisse, die dahinter stecken, geht's zu einem guten Ende? Muss jemand sterben und so weiter? Das sind so die Fragen, die man sich stellt. Und dann hast du da eben spektakuläre Menschen drin, mit abgründigen Psychologien zum Teil, aber ungeheuer plausibel. Und aus deren Perspektive wird dann manchmal geschildert. Das ist nämlich eines der Wunder bei diesem Ding. Das ist so wunderbar gebaut und konstruiert. Nee, konstruiert klingt nach konstruiert, nicht? Das ist so, das ist wie eine Architektur. Das ist wie ein Wunderwerk, ein architektonisches Wunderwerk, das Ding. Weil es aus verschiedenen Perspektiven dann ein Ereignis betrachtet oder viele Ereignisse betrachtet durch die Augen von verschiedenen Personen. Und je mehr man dann liest, desto mehr klärt sich vieles, ja. Man versteht, mein Gott, das ist der Zusammenhang und eine Situation, in der es nochmal brenzlig zugegangen ist, stellt sich im Nachhinein raus, ja, so brenzlig war es gar nicht. Das ist Absicht gewesen und so weiter, nicht wahr? Von der anderen Person und so. Ich will jetzt nicht so viel sagen, damit da nicht irgendwie die Spannung rausgeht oder so. Das ist wirklich wie eine Wundertüte, ja. Das ist also eine wahnsinnige Überraschung war das für mich, eben festzustellen, dass es das gibt, ja. Ein sehr spannender Kriminalroman, der wirklich literarisch hochwertig ist, höchstwertig ist. Also Chapeau kann man da nur sagen. Wilkie Collins, lest es unbedingt. Der rote Schal, zur Not tut's auch die Frau in Weiß. Aber ich glaube, der rote Schal, nicht wahr? Ja. Und das muss man lesen. Das ist Literatur. Es gibt zum einen oder anderen, habe ich festgestellt, auch Verfilmungen. Vergesst's. Lesen. Das wird euch jetzt vielleicht überraschen. Anton Tschechow, Die Insel Sachalin. Anton Tschechow ist euch vermutlich ein Begriff, wird ja gerade momentan wohl auch wieder vermehrt auf den Theatern gespielt. Anton Tschechow ist bekannt als Theaterautor, er hat 4 oder 5 große Bühnenstücke geschrieben, die alle ganz besonders sind. Und das kennt ihr natürlich, 3 Schwestern oder der Kirschgarten oder Onkel Vanya. Und die insofern besonders sind, als ungeheuer wenig in ihnen passiert. Was damals die Menschen, die das sich angeguckt haben, irritiert hat. Auch die Kritiker haben es für die irritiert. Die haben gesagt, was passiert denn da, nicht wahr? Einer dreht sich auf dem Sofa um, von einer Seite auf die andere, das ist dann schon alles und so weiter, nicht wahr? Was passiert, ist natürlich in den Menschen drin. Das war aber in dem Theater noch gar nicht, man war das gar nicht gewöhnt, sowas zu sehen. Theater war halt irgendwie Spektakel, äußere Handlung sehr viel und so weiter, nicht wahr? Und vor allen Dingen war es ja auch Typentheater. Also mit diesen Rollenfächern, der Intrigant, der jugendliche Liebhaber und so weiter. Ja, und das ist eine völlig andere Art von Theater, die Tschechow im Grunde erfunden hat. Und für die erst eine Theatertruppe gefunden bzw. gegründet werden musste, die so spielen konnte. Das war das Moskauer Künstlertheater, aus dem dann nachher auch Michail Tschechow, der Neffe von Anton Tschechow, den ich als Schauspiellehrer ungeheuer schätze, also den Neffen, hervorgegangen ist und so weiter. Das ist eine andere Geschichte. Also diese Theaterstücke. Und dann gibt es aber auch natürlich sehr viele Erzählungen, kürzere Formate, Novellen. Es gibt einen einzigen Roman, den Tschechow geschrieben hat und von dem er selber, glaube ich, nicht so richtig super überzeugt war. Er hat es dann auch nicht mehr probiert. Tschechow war Meister einer Gattung, die es so eigentlich nur im Russischen gibt. Raskaz, Erzählung, Geschichte. Das ist mehr als eine Short Story, ist aber weniger als Novelle, also irgendwo so dazwischen, kann im Umfang sehr variieren zwischen 2-3 Seiten und dann eben aber auch mal 120. Und das ist das Genre, in dem Tschechow unglaublich viel geschrieben hat und tolle Sachen geschrieben hat, auf die ich im Einzelnen auch nochmal eingehen muss. Aber jetzt kommt dieses hier daher, die Insel Sachalin. Das steht wie so ein Monolith dazwischen. Und deswegen ist es bemerkenswert und deswegen muss man das mal lesen. Die Insel Sachalin ist eine real existierende Insel. Vor der Ostküste des Russischen Reiches, also nördlich von Japan, und ist eine Gefängnisinsel gewesen. Ich weiß nicht ab wann, aber jedenfalls zu der Zeit, von der die Rede ist, das ist Ende des 19. Jahrhunderts, ist es eine Gefängnisinsel. Und tja, worum geht's in dem Buch? Um die Verhältnisse, die Zustände auf dieser Insel. Wie leben die Gefangenen? Unter welchen Umständen fristen sie ihr Dasein? Und so weiter. Das ist im Grunde schon alles. Wie kann man da ein Buch füllen? Ja, es ist eine komplexe Angelegenheit tatsächlich. Weil nämlich, es gibt ja unterschiedliche Sorten von Verbrechern, welche, die auf Lebenszeit verbannt werden zum Beispiel, die dürfen dann nie mehr wieder ins Reich zurück, die verbüßen dann da irgendwie in der wirklich Strafkolonie ihre Strafe unter ja, mehr oder weniger menschenunwürdigen Umständen zum Teil, dann dürfen die aber nicht zurück ins Russische Reich, wenn sie die verbüßt haben, sondern die bleiben auf der Insel und siedeln dann irgendwo, das sind dann so Kolonisten. Unter den Kolonisten gibt's aber natürlich auch Angehörige von Strafgefangenen und so weiter. Also das ist ein ganz eigenes soziales Geflecht mit einem sehr bestimmten Milieu, einem ganz bestimmten Klima, also wie ein Biotop im Grunde genommen, wenn man so will, ein Humanotop. Und das studiert Anton Tschechow. Und er ist da tatsächlich mit dem Impuls, Anton Tschechow war ja Arzt von seiner Ausbildung her, nicht vergessen, nicht wahr? Ist er dahin, um rauszukriegen, was machen die Menschen da, wie leben die da eigentlich, und das zu dokumentieren. Das ist alles, ja. Und er hat tatsächlich auch dann von dem Gouverneur da, kriegt er dann halt einen Persilschein, darf da überall sein, darf die Leute befragen auch und so weiter. Guckt sich alles an, schreibt es auf. Und die hohe Kunst Anton Tschechows, die man auch sonst natürlich erleben kann, aber hier ist sie besonders auf eine spektakuläre Weise manifest, ist, dass er beschreibt, nicht kalt beschreibt, aber gleichzeitig überhaupt nicht wertet. Du wirst als Leser in keiner Weise irgendwohin manipuliert, als solltest du das so oder so finden. Gleichzeitig ist aber, und ich weiß gar nicht, wie er das eigentlich macht, der Standpunkt des Erzählenden, also des Autors, der hier mit dem Erzähler identisch ist, vollkommen klar. Es ist völlig klar, was er da gut und schlecht findet, ja. So. Aber der, es kommt nicht vor in dem Text, ja, nirgends, sondern es fühlt sich ganz nüchtern an. Menschen werden beschrieben, ja, und es ist nicht schwarz-weiß, die haben da Dreck am Stecken, die sind auch Mörder zum Teil, nicht wahr, er spricht auch mit Mördern, also das sind keine edlen Verbrecher oder sowas, die alle zu Unrecht da sitzen, und umgekehrt sind die Aufsichtspersonen, sind auch nicht alle Unmenschen und so weiter, ja. Es ist eher so, dass die Umstände, in denen die da leben, machen etwas mit ihnen. Und das tritt da irgendwie plastisch zutage. So plastisch, ohne dass irgendwas bewertet werden muss, dass als das Buch veröffentlicht wurde, es eingeschlagen ist wie eine Bombe. Ja, und sofort Untersuchungskommissionen gebildet wurden, dahin geschickt wurden, um zu gucken, was ist da eigentlich los auf Sachalin? Was ist das für eine Art von Strafvollzug, den wir da eigentlich haben? Ne? Da ganz im Osten, das muss man sich mal vorstellen, das sind ja Tausende von Kilometern von Moskau entfernt, entsprechend lange, muss Tschechow da auch hinfahren mit der Transsibirischen Eisenbahn, nicht wahr? Kein Mensch weiß, was da eigentlich vor sich geht. Jetzt wissen es die Leute. Also, Und das macht Tschechow im Grunde wirklich nur, und das liebe ich auch so an Tschechow, aus purem Idealismus, ja. Nicht, weil er damit Kohle verdient, ja, sondern weil es ihm um die Menschen zu tun ist. Also, die Insel Sachalin von Tschechow, lesen. So, das hier, nicht wahr? Das muss natürlich auch sein. Moby Dick von Herman Melville. Auch hier ist es wichtig, nicht wahr? Man muss die Originalausgabe lesen, also das heißt die Originalausgabe lesen. Die muss man ja nicht auf Englisch lesen, das ist sogar recht schwieriges Englisch, weil es halt sehr viel nautische Ausdrücke hat und so weiter. Ich meine damit halt die Vollausgabe. Es gibt ja so Kinderbuchvarianten, so abgespeckte, so leichte Lektüre und so weiter. Ne? Man muss das ganze Paket lesen. Das ist ein Riesenschinken. Aber das ist eines der Bücher, in die man halt reingeht und sich drin verliert. Und da kann es gar nicht lang genug dauern, im Grunde genommen, ja. Moby Dick habe ich mittlerweile, glaube ich, zweimal gelesen, komplett. Und es ist ein Erlebnis der ganz besonderen Art, was sich eben schwer beschreiben lässt und schon gar nicht in einer eingedampften Version in einem Buch dann irgendwie und auch nicht verfilmen lässt. Ist ganz klar, nicht wahr? Da kennt man das ja wahrscheinlich so. Weil nämlich der Plot, um es mal so zu sagen, also das, was passiert, ja, Kapitän Ahab jagt den weißen Wal, der ihm einst ein Bein abgebissen hat oder getrennt oder jedenfalls der an dem Verlust eines seiner Beine schuld ist. Den jagt er, will er töten, jagt ihm durch alle sieben Meere um den Globus bis ins Letzte, bis in die Hölle will er ihn verfolgen und jagen. Und auf diesem Walschiff, was da eben dieses Abenteuer dann erlebt, heuert ein junger Mensch an, das ist der Protagonist oder der Mensch, bei dem der erzählerische Fokus ist. Der erste Satz, der berühmte erste Satz, nennt mich Ismael. Mehr weiß man über den nicht, außer dass er Ismael genannt werden will. Ein junger Mensch ist, der gerne mal zur See reist. Manchmal wird es ihm einfach am Land irgendwie zu bunt und dann muss er irgendwie raus aufs Wasser und so. Und heuert er eben bei diesem Walfänger da an. So, das ist der Plot gewissermaßen und soll man das jetzt spoilern oder nicht? Es geht natürlich schief, der Wal wird nicht erlegt, aber das Schiff geht zugrunde und keiner überlebt, außer Ismael. Deswegen kann er die Geschichte überhaupt erzählen, weil er es überlebt hat. So, das ist das eine. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich viel mehr. Das Ganze hat weite essayistische Teile, philosophische Teile, wo zum Beispiel spekuliert wird oder nachgesonnen wird über die Farbe Weiß. Was ist Merkwürdiges auf sich hat mit der Farbe Weiß, womit sie assoziiert ist und so weiter und so fort. Ja. Dann gibt es Passagen drin, die Theaterstück sind. Also wo im Grunde genommen nur Rede, Gegenrede, Regieanweisung und so weiter. Das ist eine bunte Collage von verschiedenen Genres auch, die sich dem Plot halt irgendwie ja unterordnen, manchmal aber auch überordnen und so, man weiß es gar nicht so genau. So dass man sich immer wieder fragt, worum geht's hier eigentlich? Geht's hier um diesen Plot? Das ist ja alleine schon eine spannende Angelegenheit, aber es geht eben um mehr. Es geht um die Frage nach dem zum Beispiel Bösen in der Schöpfung. Gibt es sowas wie Rache in der Schöpfung oder gezielte Zerstörung oder und so weiter? Oder ist es eine menschliche Angelegenheit und so weiter. Das ist eine hochkomplexe Sache und ist obendrein eben auch noch spannend, weil dieser Plot es zusammenhält. Es ist voll spektakulärer Figuren, vor allen Dingen natürlich dieser Kapitän Ahab, aber es gibt noch so einige andere, die das da bevölkern. Zum Teil ganz unheimliche Figuren. Da gibt es eben auch noch so einen Südseejäger, der mit Harpune jagt und so weiter. Also, das ist toll. Hintergrund ist übrigens ganz interessant. Melville selber ist hier und da zur See gefahren, hat auf Walfängern gearbeitet. Die sind ja lange unterwegs gewesen, da immer so ein, zwei Jahre oder sowas, ja. Und kennt deswegen aus eigener Erfahrung das Leben auf so einem Schiff, kennt auch den Walfang aus eigener Erfahrung, weiß auch, wie saugefährlich das ist. Also, ne. Und für diesen Moby Dick gibt es auch eine historische Vorlage, auch einen Wal, der damals sein Unwesen getrieben hat. Was heißt sein Unwesen getrieben hat, nicht wahr? Also jedenfalls, der bedrohlich wurde für Walfänger. Das ist aus nachvollziehbaren Gründen irgendwie, nicht wahr? Ja, also das ist natürlich Weltliteratur, aber es ist nicht nur Weltliteratur, sondern man muss es trotzdem lesen. Nicht fehlen darf jetzt endlich mal Rilke mit seinem Stundenbuch. Nicht wahr? Ist ja klar. Rilke, viele Gedichte geschrieben. Es gibt aber auch so ein paar Romane. Wobei tatsächlich Rilke, also Malte Lauritz-Brigge zum Beispiel oder sowas, wobei Rilke, auch Theaterstücke hat er versucht übrigens, für mich ist Rilke tatsächlich weniger der Romancier oder der Theaterautor, sondern doch einfach mehr der Dichter. Das Stundenbuch, enthaltend die drei Bücher vom mönchischen Leben, von der Pilgerschaft, von der Armut und vom Tode, ist mehr als eine Gedichtsammlung. Es sind Sachen drin, die man schon mal irgendwo gehört hat von Rilke, aber sie sind eben einsortiert. Sie sind thematisch eingebunden in großen Zusammenhang. Zum Beispiel dieses bekannte, ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Ich kreise um Gott, um den uralten Turm. Und ich kreise Jahrtausende lang. Und ich weiß noch nicht, bin ich ein Falke, ein Sturm oder ein großer Gesang? Dieses Gedicht ist eben kein Standalone-Gedicht, sondern ist Teil des ersten Teils vom mönchischen Leben. Tatsächlich spricht der erste Teil aus der Warte eines Mönches, ist also sehr innerlich reflektiert auf Sinnsuche, Gebetsleben in der Einsamkeit eines Menschen, eines jeden Menschen, der Mönch ist im Grunde natürlich dann nur Stellvertreter, in der Einsamkeit eines Menschen mit seinem Gott. Der zweite Teil, da geht es um das Leben, das Draußensein, die Pilgerschaft und im letzten Teil um Ende, Not, Schmerz und Abschluss des Lebens, Rundung des Lebens. Natürlich kann man das jetzt nicht so lesen, wie man einen Roman liest, ist völlig klar, ne? Weil es halt alles verdichtete Sprache ist. Deswegen liest man es langsam, schrittweise, aber man erobert sich den Zusammenhang oder er eröffnet sich vor einem. Man tritt ein in diesen Zusammenhang. Auch wenn man immer nur Stücke liest, die dann so in Gedichten abgesetzt sind, wobei die keine eigenen Titel haben oder so, ja. Man findet den Zusammenhang und das macht es ganz wunderbar. Ich meine, ich bin ja eh ein Rilke-Fan und dann habe ich eben auch noch so eine schöne Ausgabe in die Hand bekommen, geschenkt bekommen. Das Stundenbuch von Rilke ist eine Leseempfehlung. Schaut mal rein. So, liebe Freundinnen und Freunde, das waren guten Schönen. Das waren mal wieder ein paar Tipps für heute. Es sind wirklich tolle Sachen, die mich selber begeistert haben, sonst würde ich die jetzt hier gar nicht nennen. Jetzt ist es aber natürlich so, ihr könnt mir ja auch mal ein paar Tipps geben, was ich mal lesen sollte. Und dann kann ich darüber vielleicht auch mal was sagen. Das wäre doch toll. Also, scheut euch nicht, schreibt eure Lieblingsbücher in die Kommentare. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin, ciao.